23 Uhr die Nachrichten, zunächst die Übersicht. Deutschland und Frankreich wollen mit zahlreichen gemeinsamen Projekten die Zusammenarbeit vertiefen. Bundeskanzlerin Merkel hat den umstrittenen Ankauf von Steuerdaten verteidigt. US-Präsident Obama wird ungeachtet der chinesischen Proteste in diesem Monat den Dalai Lama treffen. Die Meldungen im Einzelnen. Deutschland und Frankreich haben eine Vertiefung ihrer Zusammenarbeit beschlossen. Bei einer gemeinsamen Kabinettssitzung in Paris wurde eine sogenannte Agenda 2020 verabschiedet, die 80 Projekte umfasst. So soll etwa die Wirtschaftspolitik beider Länder abgestimmt werden. Geplant sind unter anderem die Einrichtung eines Instituts für erneuerbare Energien und die Kooperation bei der Entwicklung von Elektroautos. Die Zahl der Absolventen deutsch-französischer Hochschulen soll verdoppelt und 200 neue zweisprachige Kindergärten eingerichtet werden. Auch ein Pilotprojekt für ein gemeinsames Familiengüterrecht bei binationalen Ehen wurde gebilligt. Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Sarkozy würdigten das Programm als wegweisend für Europa. Bundeskanzlerin Merkel hat den geplanten Ankauf von Daten angeblicher Steuersünder verteidigt. Die Entscheidung sei schwierig gewesen, sagte sie im ARD-Fernsehen. Es gebe aber ein gemeinsames Interesse, an die Informationen zu kommen. Frau Merkel lobte in mehreren Interviews die bisherige Arbeit der Koalition aus Union und Freien Demokraten. Man habe getan, was für Deutschland notwendig gewesen sei. Als Beispiel nannte die Kanzlerin die Verlängerung der Kurzarbeitsregelung. Die Opposition zog dagegen eine kritische Bilanz der Regierungsarbeit nach den ersten 100 Tagen. Die Sozialdemokraten sprachen von Versagen. Vom ersten Tag an habe es Chaos und Gezänk gegeben, sagte SPD-Fraktionschef Steinmeier. Der Grünen-Vorsitzende Özdemir sprach von verlorener Zeit für Deutschland. Die designierte Vorsitzende der Partei Die Linke, Lötsch, warf der Regierung Unfähigkeit vor. Der schleswig-holsteinische Landtag hat beim Bundesverfassungsgericht Klage gegen die sogenannte Schuldenbremse eingereicht. Das teilte Landtagspräsident Gerz in Kiel mit. In der Klageschrift heißt es, mit der Verankerung eines Schuldenverbots im Grundgesetz verlören die Länder einen wesentlichen Teil ihrer haushaltspolitischen Gestaltungsmöglichkeiten. Damit verstoße die Regelung gegen das verfassungsrechtlich garantierte Bundesstaats- und Demokratieprinzip. An den Warnstreiks im öffentlichen Dienst haben sich heute rund 68.000 Beschäftigte beteiligt. Das teilten die Gewerkschaft Verdi und der Deutsche Beamtenbund mit. Betroffen waren vor allem Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. Dort kam in mehreren Regionen der Nahverkehr zum Stillstand. Bestreikt wurden auch die Flughäfen Düsseldorf und Köln-Bonn sowie Kindertagesstätten, Müllabfuhren und Krankenhäuser. Morgen sollen die Schwerpunkte den Angaben zufolge in Hessen, Sachsen-Anhalt, Sachsen und im Saarland liegen. Verdi und der Deutsche Beamtenbund fordern für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen Verbesserungen im Volumen von 5%. Die Arbeitgeber haben für die dritte Verhandlungsrunde am kommenden Mittwoch ein erstes Angebot in Aussicht gestellt. Bundesverteidigungsminister zu Guttenberg hat die Forderung der USA nach weiteren Polizeiausbildern für Afghanistan zurückgewiesen. Die Bundesregierung habe bereits angeboten, die Zahl von 280 auf 1.400 mehr als zu vervierfachen, sagte zu Guttenberg beim Treffen der NATO-Verteidigungsminister in Istanbul. Die Aufstockung ist Teil des neuen Afghanistan-Konzepts, dem der Bundestag noch zustimmen muss. Zuvor hatte US-Verteidigungsminister Gates die NATO-Verbündeten aufgerufen, zügig bis zu 4.000 zusätzliche Sicherheitsexperten nach Afghanistan zu schicken. Zudem sprach sich Gates für eine Finanzreform des Bündnisses aus. Im NATO-Haushalt fehlen in diesem Jahr mindestens 700 Millionen Euro. US-Präsident Obama wird noch in diesem Monat den Dalai Lama treffen. Das bestätigte ein Sprecher des Weißen Hauses in Washington. Ein genaues Datum nannte er nicht. Der Dalai Lama wird sich dem Vernehmen nach Mitte Februar in der US-Hauptstadt aufhalten. Die chinesische Regierung hatte Obama in den vergangenen Tagen mehrfach davor gewarnt, das geistliche Oberhaupt der Tibeter zu empfangen und mit Auswirkungen auf die beiderseitigen Beziehungen gedroht. Das amerikanisch-chinesische Verhältnis ist unter anderem wegen eines Rüstungsgeschäftes mit Taiwan gegenwärtig angespannt. China betrachtet die Insel als abtrünnige Provinz. Der Autokonzern Toyota war einem Medienbericht zufolge frühzeitig über technische Probleme seiner Fahrzeuge informiert. Das Management sei intern seit 2007 mehrmals auf klemmende Gaspedale bei Mittelklasse-Modellen hingewiesen worden, meldet die Wirtschaftswoche. Die Geschäftsführung habe darauf jedoch nicht reagiert. Ein Sprecher von Toyota Deutschland sagte, die Vorwürfe würden geprüft. Zuständig sei die Europazentrale in Brüssel. Wegen der Probleme mit klemmenden Gaspedalen ruft der japanische Autohersteller allein in Deutschland die Besitzer von 216.000 Autos auf, Werkstätten aufzusuchen. Toyota rechnet wegen der Pannenserie weltweit mit Kosten von 1,4 Milliarden Euro. Ein Jahr nachdem die Deutsche Bank erstmals in ihrer Geschichte einen Milliardenverlust verbuchen musste, meldet der Konzern einen Gewinn von 5 Milliarden Euro nach Steuern. Wie die Deutsche Bank in Frankfurt am Main mitteilte, trug zu dem guten Ergebnis für 2009 besonders das Investmentbanking bei. Deutsche Bankchef Ackermann erklärte, es sei ein klarer Trend zur Erholung der Märkte erkennbar. Der Innenausschuss des Europäischen Parlaments hat sich gegen das SWIFT-Abkommen zur Weitergabe von Bankdaten an die USA ausgesprochen. Die Empfehlung gilt als richtungsweisend für die Abstimmung im Plenum in der nächsten Woche. Viele EU-Abgeordnete sehen durch das Abkommen den Datenschutz gefährdet. Die USA wollen die Informationen über Auslandsüberweisungen nutzen, um den internationalen Terrorismus zu bekämpfen. Die EU-Kommission will nach dem Hackerangriff auf das Handelssystem mit Verschmutzungsrechten Konsequenzen prüfen. Die Sicherheitsrichtlinien sollten überarbeitet werden, teilte die Behörde in Brüssel mit. Details nannte sie nicht. Ab 2013 wird das System für den Emissionshandel europaweit und zentral von Brüssel aus geregelt. Derzeit werden die Verschmutzungsrechte an der Leipziger Energiebörse European Energy Exchange gehandelt. Überwachungsbehörde ist das Umweltbundeskartellamt. Hacker hatten sich die Zugangsdaten von Unternehmen verschafft und Emissionsrechte im Wert von rund 3 Millionen Euro gestohlen. Der Leitzins für den Euroraum bleibt unverändert bei 1%. Das beschloss die Europäische Zentralbank in Frankfurt am Main. Der wichtigste Zins zur Versorgung der Kreditwirtschaft mit Zentralbankgeld verharrt damit seit Mai vergangenen Jahres auf diesem Niveau. Der Aktienmarkt in New York hat den Handel mit Verlusten beendet. Der Dow Jones Index gab um 2,6% auf 10.002 Punkte nach. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verlor knapp 3% und notierte mit 2.125 Punkten. In Frankfurt am Main sank der Leitindex DAX 2,5% und kam auf 5.533 Punkte. Und hier noch einmal die Übersicht. Deutschland und Frankreich wollen mit zahlreichen gemeinsamen Projekten die Zusammenarbeit vertiefen. Bundeskanzlerin Merkel hat den umstrittenen Ankauf von Steuerdaten verteidigt. US-Präsident Obama wird, ungeachtet der chinesischen Proteste, in diesem Monat den Dalai Lama treffen. Der Wetterbericht, die Lage. Erneut erreichen atlantische Tiefausläufer von Westen her Deutschland. Sie kommen aber nur noch langsam nach Osten voran, da sich das nordosteuropäische Kältehoch wieder verstärkt und in der Folge nach Westen ausweitet. Die Vorhersage. Nachts im Nordosten örtlich Regen oder Schneefall, auch im Südwesten Niederschläge. Sonst aufgelockert mit vereinzelten Nebelfeldern. Werte von plus 2 Grad im Westen bis minus 4 Grad im Osten. Am Tage wechselhaft mit Regen im Westen, im Osten teilweise aufgelockert 0 bis 6 Grad. Die weiteren Aussichten. Am Samstag im Westen Regen, im Osten Schneefall. Werte zwischen minus 1 Grad im Norden und Osten und 5 Grad am Rhein und Mosel. Soweit die Meldungen.
Sie hörten die Nachrichten vom Deutschlandfunk in Kooperation mit Radio Darmstadt. Radar.
Ich bin die Miss Germany, Kim Vogt, und ihr hört gerade Radio Darmstadt.
Radio Darmstadt.
Mit dem Chaosradio.
Radar. Sie haben's eilig, das ist doch nicht mein Problem. Ihre Zeit ist ihnen heilig, doch die Wartezeit extrem. Sie müssen auch noch dafür blechen, für die lange Wartezeit. Sie wollen auch nur mit jemand sprechen, aber keiner ist für sie bereit. Ich bin die Warteschleife und ich bin endlos lang. Ich bin die Warteschleife und sie sind scheiße dran. Telefonieren Sie mobil, ach, das kostet wirklich viel. Und jetzt hängen Sie hier fest, ja, das ist ein Nerventest. Jetzt haben Sie sicher schon eine Krise, immerhin bin ich nicht für Elise. Diese Melodie ist nur für Sie, Sie armes Schwein. Please hold the line.
Hallo, hier ist wieder C-Radar. Heute haben wir die Februar-Ausgabe 2010 und wir haben wieder sehr viele Leute hier im Studio, die sich jetzt alle auch ganz gerne vorstellen. Am Mikrofon heute unter anderem der Goffer.
Der ist Squelcher.
Hi, hier ist der Florian vom CCC Mannheim.
Moin, hier ist HC aus Darmstadt.
Dominik vom CCC Mannheim.
Frameset auch vom CCC Mannheim.
Und für die Musik verantwortlich DJ Spock heute im Studio. Motto der heutigen Sendung ist Oldies but Goldies. Thank you. Ja, und wir haben heute Besuch aus Mannheim. Und über was werdet ihr mit uns denn sprechen?
Ja, also wir haben uns gedacht, wir erzählen heute mal ein bisschen was über die soziale Verantwortung, die ein Hacker hat bei dem, was er tut und was er macht. Und dass sich das Bild nach außen von einem Hacker auch so ein bisschen geändert hat und dass die Verantwortung, die ein Hacker eingehen muss, mittlerweile vielleicht eine ganz andere ist, als sie früher war. Vielleicht muss man dazu erstmal irgendwie definieren, was ein Hacker überhaupt ausmacht für die Leute, die irgendwie mit dem Begriff noch nicht so viel anfangen können. Ich bezweifle zwar, dass wir so viele Zuhörer haben, die irgendwie damit gar nichts anfangen können, aber vielleicht sollte man das trotzdem mal machen. Also was ein Hacker natürlich erstmal definiert ist, dass er sich kreativ mit einer Technologie beschäftigt und dass er eine gewisse Neugierde an den Tag legt, wenn es um neue Technologien geht und dass er ein technisches Know-how mitbringt, das ihm eben ermöglicht, hinter die Technologien zu schauen, die entwickelt werden und die immer wieder neu auftreten. Das Hacking an sich dabei ist, dass man sich kreativ mit der Technologie beschäftigt und dann eben auf Elemente stößt und auf Dinge stößt, die so der Otto-Normalverbraucher und der normale Benutzer vielleicht nicht so klar und deutlich sieht. Also wenn man sich so die Hacker-History anguckt, wie das früher angefangen hat, also wenn man so die ersten richtigen Hacker nimmt aus den 60er Jahren oder so, da war der Begriff Hacker irgendwie vom MIT geprägt, bei dem Leute, die ein außerordentliches Wissen über Computer hatten, mit dem Begriff bezeichnet worden sind. 1878, also noch viel früher, gab es so eigentlich so die ersten Leute, die Unfug in Netzwerken getrieben haben. Da gab es nämlich ein paar Teenager, die aus dem ersten Telefonnetz geschmissen worden sind. Also Dell hat irgendwie 1876, glaube ich, da das Telefon erfunden, in Anführungsstrichen. Und da gab es dann, war es relativ gang und gäbe, dass man quasi für die Schaltungen, die gebraucht worden sind bei den Telefonanlagen, irgendwelche Teenager engagiert hat, die da lustig rumgestöpselt haben. Und da gab es dann auch mal so eine Bande von Jugendlichen, die dann rausgekickt worden sind aus dem Netzwerk, weil sie sich eben Spaß draus gemacht haben, da Netze miteinander zu verbinden oder Telefonanschlüsse miteinander zu verbinden, die eigentlich so nicht hätten verbunden werden sollen. Ja. Telefon waren in den 60er, 70ern...
Moment, du redest jetzt wirklich von 1878.
Ja.
Also wir reden jetzt schon Hacker, die vor 200 Jahren gelebt haben.
Also wenn man das Hacker nennen kann, ja. Also ich meine, es ist jetzt natürlich nicht wirklich ein Hack, aber man kann jetzt auch nicht behaupten, dass 1800 in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts, dass da schon mit Technologie irgendwas gehackt worden sein könnte.
Ja. Aber ich hab gerade mal nachgelesen, also das erste Telefon ist wohl 1861.
61, okay.
Ja. Auf den Markt gekommen. Ja. Das heißt also dann 17 Jahre später haben Hacker dann das erste Mal die Technik auseinandergenommen, also das, was wir heute ja auch machen, sich mit Technik auseinandersetzen.
Genau, im Prinzip
kann man das fragen. Ich habe eine kleine Zwischenfrage. Und zwar, wenn du dir so jemanden, den du als Hacker bezeichnen würdest, vorstellst und dir vorstellen würdest, der würde 100 Jahre früher leben, was hätte der für einen Beruf deiner Meinung nach?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, wenn man jetzt die Story sich jetzt natürlich spezifisch mal anguckt aus dem Jahr, dann waren das irgendwelche Teenager, die sich natürlich einen Spaß draus gemacht haben. Ja? Also das war niemand, der einen Beruf verfolgt hat. Ich glaube auch, dass man den Begriff Hacker nicht zwingend an einem Beruf festmachen muss oder an einer Orientierung sozusagen festmachen muss. Jemand, der sich mit Technologie beschäftigt und das in einem kreativen Art und Weise tut, den kann man als Hacker bezeichnen. Also Hacker müssen nicht immer nur die Informatiker sein, die da irgendwas auseinandernehmen.
Ich denke mal, es ist trotzdem auch spannend, dass vor 200 Jahren, gerade so beim ersten Telefon, das wird ja auch nicht wie heute generell, jeder hat eins, ein Handy oder sonstiges verfügbar gewesen sein. Da muss man auch schon erstmal an die Handys rangekommen sein, die Telefone, um sich eben da mit der Technik auseinanderzusetzen, um da rumspielen zu dürfen. Ja, das Problem, was wir heute auch haben, wenn was Schönes Neues auf den Markt kommt, dass man erstmal die Zeit investieren muss, um wegen an die Ressourcen zu kommen.
Ja, also wenn man sich halt mal überlegt, also früher in dem Fall war es ja so, dass die Ressourcen sozusagen für den Beruf in Anführungsstrichen bereitgestellt worden sind. Also die hatten ja klar den Auftrag, dort zu arbeiten und haben das dann ausgenutzt, um dort Schabernack zu treiben. Aber viele kennen die Story aus den 70er Jahren, da wo das Freaking sozusagen hochkam, wo man sich wirklich dann mal damit beschäftigt hat, was kann man denn mit den Telefonanlagen alles für Fug und Unfug treiben. Einer der ganz Großen war ja da der Captain Crunch. Ich glaube, die Geschichte kennen auch viele, ich erzähle sie trotzdem mal. Also das war ein Herr, der sich eigentlich John Draper nennt. Und der hat herausgefunden, dass man mit einer Pfeife, die er aus, ich glaube, irgendeiner Kelloggs-Packung oder so ausgegraben hat, sich irgendwelche Freigespräche erhaschen konnte, indem er einfach damit mal ins Telefon gepfiffen hat.
Also ich glaube, das war sogar so, dass der Ton, der aus dieser Pfeife kam, hat der Zentrale signalisiert, dass das Gespräch jetzt beendet ist, aber das Gespräch war gar nicht beendet. Das heißt, die Abrechnung hat quasi nicht mehr gezählt, die Minuten, die man telefoniert hat, und man konnte quasi dann nach dem Pfeifton weiter kostenlos telefonieren.
Richtig, also das wäre so das Beispiel, dass das so einer der ersten großen Hacks war damals. Ja, in den 70er Jahren gab es aber noch mehr. Also das, was der John Draper da gemacht hat, das war quasi nur so der Grundstein, die Grundsteinlegung für das, was dann kam. Also es gab da zum Beispiel so zwei Typen, Barclay Blue und Oak Tobark haben die sich genannt. Die sind jetzt irgendwie, ja, der ein oder andere mag sie kennen, bekannt als die Erfinder von Apple. Die haben damals sogenannte Blue Boxes gebaut, die eine ähnliche Funktionalität hatten. Ich glaube, die haben sogar damals mal versucht, also man konnte sich, glaube ich, mit diesen Blue Boxes damals als Vermittlungsstelle ausgeben und hatten es irgendwie mal probiert, im Vatikan anzurufen, den Papst zu erreichen und haben sich als Henry Kissinger ausgeben können. Aber ich glaube, das Telefongespräch ist irgendwie nicht zustande gekommen, weil der Papst schon im Bett war oder so.
Und vielleicht wollte er auch nicht mit Henry Kissinger reden.
Das kann natürlich auch sein.
Ja, ich würde sagen, wir hören jetzt noch ein bisschen Musik und gleich hören wir noch mehr zu dem Thema. Wenn ihr Fragen an uns habt, so könnt ihr entweder in unseren IRC-Channel joinen auf Hackint C-Radar, Raute C-Radar, oder könnt uns natürlich auch wie immer hier im Studio anrufen unter der 061 57 00 100. Also nochmal, falls jetzt hier irgendwelche Missverständnisse aufgekommen sind, 061 57 00 100. Bis gleich.
Und wir sind natürlich auch per Skype erreichbar. Aber da müsst ihr uns vorher im Channel Bescheid sagen. Dann rufen wir euch per Skype zurück. Thank you.
Dance to Trance, Hello San Francisco, 1992.
Dreiundzwanzig Uhr 42. Ja, dann reden wir einfach weiter ein bisschen über Hacker. Die normale Unterscheidung, die ich kenne, ist immer, dass man anfängt, Hacker und Cracker zu unterscheiden. Das hast du jetzt gar nicht erwähnt gehabt in deiner Einleitung.
Genau, also ich persönlich weigere mich einfach so ein bisschen, da den Begriff Hacker und Cracker auseinanderzuhalten. Also im Prinzip gibt es natürlich diese beiden Begriffe und der Hacker ist eigentlich der Gute, ja. Und der Cracker ist der irgendwas kaputt macht, der irgendwie Daten mit rausträgt und sie verkauft. Aber ich glaube, dass man sich irgendwie, also dass wir Hacker ein ganz großes Problem haben, dass die Öffentlichkeit einfach diesen Schnitt nicht machen kann und nicht die Unterscheidung machen kann zwischen Gut und Böse, weil eben die Medien einen Begriff sozusagen für alles verwenden.
Und ich habe da mal eine andere Definition, die ich einfach mal in den Raum werfen würde. Ich würde den Hacker vielleicht mal mit dem Buchautor vergleichen, der ein kreatives Werk schafft, und den Cracker mit dem Buchkritiker, der ein vorhandenes Werk sich anschaut und auf unter anderem Sicherheitslücken untersucht.
Ja, also ich empfinde den Begriff Cracker wesentlich negativer als jetzt nur jemanden, der Kritik an etwas äußert oder nach Sicherheitslücken sucht. Also für mich ist ein Cracker jemand, der zur dunklen Seite gehört, sage ich jetzt einfach mal so pauschal. Ja? Also für mich sagt der Begriff Hacker aus, dass du gehst mit der Technologie kreativ um. So, das ist das Erste. Und wenn du das tust und wenn du hinter die Fassade schaust und dir die Dinge anschaust, wie sie funktionieren, dann ist es unweigerlich so, dass du irgendwann mal auf Sicherheitsprobleme oder andere Probleme stößt. Und genau dann entscheidet sich eben der Weg. Ja? Also gehst du dann den Weg, dass du das vernünftig an die Öffentlichkeit bringst und der Öffentlichkeit klar machst irgendwie, wo das Problem liegt und was die Gefahr damit ist, oder behältst du es für dich und benutzt es für dich zu deinem Vorteil und zum Schaden von anderen? Und das ist für mich genau der Unterschied, den die beiden machen.
Gut, aber das könnte man dann auch als Unterscheidung zwischen Whitehead und Blackhead sehen.
Das ganz genau. Also das geht für mich eigentlich mit einher. Also ich würde sagen, dass da die Unterscheidung... Man verrennt sich ja sowieso meiner Meinung nach viel zu viel, das ist jetzt meine persönliche Meinung, ja, aber man verrennt sich viel zu viel in dieser Begriffsschneiderei, dass man jetzt sagt, Blackhead, Greyhead, vielleicht ist es auch Redhead? Nein, das war ein Betriebssystem. Nee, und das ist ein bisschen so wie bei...
Darüber könnte man streiten.
Ganz genau, ganz genau. Und das ist so ein bisschen wie bei Musik, ja. Ah ja, ich höre Metal. Ja, was hörst du denn für ein Metal? Ja, ich höre irgendwie Black Metal. Ah ja, ich höre nur Gore. Und weißt du, da führt's irgendwann ist da einfach...
Aber Gore ist doch kein Metal, das weiß doch jeder.
Und ich finde, da führt's halt einfach zu weit, ja, mit dieser Begriffsschneiderei. Das große Problem ist einfach, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen und gegen das wir auch aktiv arbeiten müssen, dass Hacker immer als Überbegriff benutzt wird für die Guten und für die Bösen. Ich glaube, das ist ein großes Problem.
Ich habe gerade bei Wolfram Alpha das Wort Hacker aus Spaß eingegeben und das ist wirklich unglaublich, was da rauskommt. Da gibt es nämlich drei Möglichkeiten. Entweder ist es ein Golfspieler, und zwar einer, der sehr schlecht Golf spielt. Dann ist es ein Terrorist, der... HC, kannst du mal vorlesen? Moment, wir holen den Rechner gerade her.
Also ein Terrorist laut Wolfram Alpha... A programmer who breaks into computer systems in order to steal or change or destroy information as a form of cyberterrorism. Und dann gibt's noch die dritte Variante, unskilled person. Ein Hacker ist eine unskilled person, okay, das höre ich gerade auch zum ersten Mal. One who works hard at boring tasks. Okay.
Vor allem, dass da Wort Terrorist verwendet wird, ja, finde ich schon sehr fragwürdig.
Ja, da sieht man es mal wieder. Also das ist wieder der Klassiker, ja. Also ich glaube, man kann einfach der Öffentlichkeit es nicht antun, diese Begriffe irgendwie auseinanderhalten zu können, weil ich einfach glaube, dass das forciert wird durch das, was publiziert wird.
Aber sorry, wenn ich gerade Wolfram Alpha lese, muss ich sagen, man müsste als erstes mal Wolfram Alpha zumachen.
Ja, interessant ist, dass zum Beispiel bei Wikipedia, zumindest bei der Deutschen, gibt es quasi auch verschiedene Erklärungen zu dem Begriff. Und also das ist auch nicht nur auf böse Leute sozusagen zugeschnitten.
Also in der englischen Wikipedia, soweit ich mich erinnere, gab es eine Unterscheidung. Da gab es drei Varianten. Da gab es einmal den Hacker der akademischen Subkultur. Das waren die, die irgendwie vom MIT entspringen. Dann gab es den Hacker, der in der IT-Sicherheit aktiv ist, was wohl laut Wikipedia bei den Freakern, die du vorhin angesprochen hattest, entspringt. Und dann gab es die Hobbyisten, die irgendwie Schaltungen gebastelt haben.
Kann ich bestätigen, habe ich gerade aufgemacht.
Das ist halt auch wieder schön zu sehen, ja, wenn du überlegst, dass die Wikipedia vielleicht auch eher die Quelle ist, die das Ganze etwas differenzierter sehen kann, ja, weil da eigentlich mehr Leute noch irgendwie ihr Wissen mit einfließen lassen können, dann siehst du schon, dass das Ganze vielleicht etwas neutraler ist, aber trotzdem nach wie vor der Begriff Hacker immer wieder rangezogen wird, um auch Leute zu beschreiben, die halt irgendwelchen Schabernack damit treiben, schlechten Schabernack.
Ja, das macht vor allen Dingen die Presse, die gern springt, sehr gerne, glaube ich.
Richtig,
und,
ja, habe ich auch
alles
gehört.
Was damit zusammenhängt.
Da gab es die Woche ja auch irgendwie einen Beitrag eines Magazins im Pro7, glaube ich, war das gewesen, wo auch ein junger Mensch gesagt hat, er ist Hacker und hat dann also auch sich vorgestellt als Hacker und ich glaube, damit haben wir alle zu kämpfen mit solchen Leuten.
Genau, und deswegen sehe ich eigentlich den Hacker in die Pflicht genommen, um gegen dieses Vorurteil oder gegen diesen Aberglauben vielleicht auch so ein bisschen vorzugehen und einfach mal was dagegen zu tun, an die Öffentlichkeit zu treten und vielleicht auch ein bisschen offensiver mit der Sache umzugehen, indem man einfach sagt, man ist Hacker und dazu steht und dann auch erklärt, was man denn eigentlich macht und was einen Hacker denn eigentlich ausmacht.
Und gut, dann gibt es wiederum Leute, die sagen, jemand, der sagt, er ist Hacker, ist per Definition um kein Hacker. Aber gut, jetzt haben wir lang und breit versucht zu definieren, was ist das eigentlich? Das Thema war ja eigentlich, warum brauchen wir Hacker? ja, warum brauchen wir Hacker?
Also wir sind ja in dieser Hacker-History so ein bisschen stehen geblieben bei dem ganzen Freaking-Kram. Und um das zu begründen, warum wir Hacker brauchen, warum die so wichtig sind, warum wir so wichtig sind für die Welt und den Weltfrieden, muss man vielleicht mal so ein bisschen in die 80er Jahre gehen. Also wir machen das jetzt schön chronologisch.
Ja, yeah, die 80er. Wollen wir nicht gerade mal Musik spielen?
Das passt doch.
Ja, die ist allerdings von Anfang 90er, also die 80er knapp verpasst, aber ich denke, das geht auch. 1992, Barbarella.
Wir versuchen gerade das Mischpult zu hacken, dass Musik kommt. Einen Moment.
Ja, dann lass uns weiterreden.
Gut, dann redet Goffer mal weiter.
Dann reden wir weiter. Du hast mit den 80er Jahren angefangen. Was hast du da für Beispiele?
Genau.
80er Jahre war ja auch die Zeit, wo der Chaos Computer Club sich gegründet hatte.
Ganz genau, sehr, sehr wichtige Zeit. Ja. Also die 80er Jahre waren ganz klar die Jahre, in denen die ersten Hacking-Groups aufgekommen sind, also die Leute sich auch für die Öffentlichkeit transparenter ein bisschen mehr organisiert haben und ein bisschen mehr nach außen hin auch getan haben. Also was auch sehr interessant ist, dass in den 80er Jahren das erste ZERT entstanden ist. Ich weiß jetzt nicht welches, also das sind diese Computer Emergency Response Teams, die es mittlerweile überall auf der Welt gibt. Und die 80er Jahre sind auch die Jahre gewesen, in denen die erste Antivirensoftware entwickelt worden ist. Also und da, das ist genau so ein bisschen der Knackpunkt, da sieht man eben, dass das Ganze eine bisschen breitere Öffentlichkeit bekommen hat, dass Leute sich auch kommerziell damit befasst haben und dass Leute auch gemerkt haben, dass man damit irgendwie was anstellen kann. Also von den Hacking Groups sei irgendwie zum Beispiel mal die 414 Group genannt. Ich weiß das jetzt nicht ganz genau, aber ich glaube, dass das stimmt. Vielleicht kann das ja jemand über den Chat mal verifizieren oder so oder das auch widerlegen, falls ich da Mist rede. Aber ich glaube, dass die 414 Group unter anderem dafür zuständig war, mal bei diesem Atombomben-Testzentrum, wie heißt das amerikanische Los Alamos oder so irgendwie, weiß ich jetzt nicht genau, digital einzubrechen. Die Jungs sind dann alle hops genommen worden und es war wohl dann so, dass später einer von diesen Leadern von der Group irgendwie, ich weiß nicht, ob es der Kongress oder der Supreme Court da irgendwie in den USA war, mal eine Aussage machen musste, um die Wichtigkeit von Computersicherheit darzustellen und das quasi zu referieren. Also die 80er Jahre sind ganz klar die Jahre, in denen das Ganze so angefangen hat.
Im Chat ist gerade noch ein lustiger Begriff aufgetaucht, nämlich die Hacksaws. Was sagst du denn dazu?
Gut, dann, das ist dann jetzt wahrscheinlich das White-Metal-Äquivalent oder keine Ahnung, ich weiß es nicht, ja.
Ich würde ja sagen Nu-Metal, aber okay.
Ja. Gut, da wollen wir uns nicht drüber streiten, das ist Geschmackssache.
So, den Mischpult haben wir auf jeden Fall jetzt gehackt hoffentlich und hoffentlich kommt jetzt Musik.
Gut, wir sind ja alle Hacker oder meines zumindest, dann erklär uns doch gerade mal, woran lag's denn?
Das darf ich offiziell ja nicht sagen.
Warum?
Ich sag nur so viel, geht auf radio-darmstadt.de und dort könnt ihr Fördermitglied werden. Wir brauchen Spenden.
I'm from the planet Earth. My name is Barbara.